Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
We are counting down. So at this point we should be, I believe, approximately 30 seconds away, or 10 seconds.
Um 15.34 Uhr mitteleuropäischer Zeit hat es abgehoben, das längste Raketensystem der Raumfahrtgeschichte, bestehend aus dem Raumschiff Starship und dem Trägerraketensystem vom Typ Super Heavy, zusammen fast so groß wie der Kölner Dom. Der Start gelang, dann explodierte die Rakete aber knapp 4 Minuten nach Abschuss und damit erheblich früher als geplant. Die Mitarbeitenden des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk sprachen aber dennoch von einem Erfolg, weil zumindest der Start geklappt hat. Wenn die Rakete bei einem der nächsten Versuche weiterkommt, dann soll es bis zum Mond gehen. Und auch der ist nur ein Etappenziel. Das eigentliche Ziel ist der Mars. Elon Musk will den Mars kolonisieren und glaubt, 2029 die ersten Menschen auf dem Planeten unterzubringen. Wir haben diesen Start von Starship zum Anlass genommen, um mit Volker Schmid zu sprechen. Er ist Projektmanager für die ISS-Mission mit Alexander Gerst beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, wie lange der Flug zum Mars eigentlich dauern würde.
Also das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Das hängt von der Stellung der Planeten, also die Stellung des Mars zur Erde, also von der Himmelsmechanik hängt das ein bisschen ab. Alle 2 Jahre kommt der Mars ja der Erde nahe. Ja, und das ist aber auch nicht immer gleich, weil der Mars eine deutlich elliptischere Umlaufbahn hat wie die Erde. Also normalerweise hat man solche Szenarien so zwischen 600 und 1000 Tagen sind Mars-Szenarien. Pauschal lässt sich das nicht sagen, aber so 600 bis 1000 Tage kann man sagen.
600 Tage, wenn es gut läuft, ist ja auch schon eine sehr lange Zeit. Wie kann ich mir denn die Versorgung an Bord vorstellen?
Ja, das ist mit das Schwierigste, würde ich mal sagen. Also man kann ja nicht alles mitnehmen. Wenn wir jetzt mal ein Rechenexempel machen, nehmen wir mal die 1000 Tage, ist einfacher zu rechnen. Jeder braucht 3 Liter Wasser am Tag. Ja, dann habe ich 36 Liter am Tag, sind 36 Tonnen im Endeffekt mit Reserve, sagen wir mal 40 Tonnen. Das sind 2 Ariane 5 Transportflüge ins Orbit, nur für Wasser. Da habe ich noch keine Nahrung, da habe ich keine Experimente, kein Equipment und so weiter. Jetzt das Starship soll ja bis zu 100 Tonnen Nutzlastkapazität haben in den niederen Erdorbit. Das lässt sich betanken. Das ist dann natürlich schon eine andere Hausnummer, aber völlig richtig. Ich muss unterwegs eigentlich die Stoffkreisläufe geschlossen haben. Also im Endeffekt muss ich das Wasser fast zu 100% recyceln. Das geht auf der Raumstation machen wir das, bis zu über 80% schon, aber Nahrung und so weiter, das muss mitgenommen werden. Gut, das lässt sich jetzt vielleicht noch machen, aber da darf dann auch nichts passieren. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, würde ich mal sagen.
Nun ist ja diese Rakete die größte, die bisher überhaupt gebaut wurde. Ist da nicht auch ein bisschen Platz, um Algen oder Gemüse zu züchten?
Im Prinzip ja, das hängt natürlich davon ab, wie es geht. Man hat solche Systeme ja noch nicht wirklich einsatzbereit, also auf einem Weltraumflug über 3 Jahre mal voll durchgetestet. Das heißt, das müsste gemacht werden. Es ist nicht unmöglich und nicht unwahrscheinlich, es gibt für alles technische Lösungen, aber die müssen halt gemacht werden, gebaut werden, getestet werden und auch robust genug sein, auf dieser langen Reise zu bestehen. Und dann ist es ja natürlich auch noch eine psychologische Komponente, so lange unterwegs zu sein, und wenn dann die Erde aus dem Sichtfeld ist und man weiß, ich muss zum Mars hin, um zurückzukommen, weil ich kann die Mission nicht unterwegs abbrechen aus energetischen Gründen, ja. Das ist schon eine Herausforderung für die Crew. Also da muss man besonders geeignete Personen auswählen.
Die Rakete ist ja enorm groß, aber natürlich ist es beengt. Ja, Sie haben die soziale Komponente schon angesprochen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, um Spannung zu verhindern, vielleicht den Stoffwechsel insgesamt ein bisschen runterfahren?
Ah, Sie sprechen wahrscheinlich sowas wie Kälteschlaf an und so weiter. Das haben wir noch nicht. Also.
Auch nicht bis 2029, ne?
Nee, das werden wir nicht kriegen. Und ich stelle es mir auch ein bisschen schwierig vor, muss ich sagen. Man ist da ja erst am Forschen. Und ich denke, man braucht einfach eine gute Crew, die professionell zusammenarbeitet. Das machen wir auf der Raumstation ja auch. Wir haben ja da Menschen bis zu einem Jahr schon oben gehabt, Astronauten. Und da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass da irgendwas passiert. Aber klar, man weiß es immer nicht. In der Auswahl, im Training und dann in der Zusammenarbeit wirklich, da kommt es auf jede Kleinigkeit an. Und bei so einer Mission, das ist ja natürlich auch herausgehoben, ja, das ist Pionierarbeit, wenn man so will. Das macht es natürlich vielleicht da ein bisschen für die Crew auch einfacher. Aber es ist eine große Herausforderung, so lange Zeit, so weit rauszufliegen, hat noch niemand gemacht. Nicht einfach.
Starship ist ja nur das Vehikel. Wie soll ich mir aber am Ende, wenn die Rakete tatsächlich angekommen ist mit der Crew auf dem Mars. Wie soll ich mir da das praktische Überleben vorstellen auf diesem sehr trockenen, extrem kalten Planeten, der eine sehr dünne Atmosphäre hat mit mehr CO2 als Sauerstoff? Geht es da nur unterirdisch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung. Jetzt der Mars, da ist ja noch keinerlei Infrastruktur von der menschlichen Seite. Also, und es ist auch schwierig, sowas aufrechtzuerhalten, also eine Versorgungskette, ja, Versorgungsflüge zum Mars. Also idealerweise bringt man, bevor Menschen dort landen, schon gewisse Elemente dorthin. Also ein Gerät, wo wir Luft und Wasser aus der Atmosphäre gewinnen können. Ja, auch erstmal ein Habitat, einige Module vielleicht, in denen man leben kann, wo man sich aufhalten kann. Und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, vor Ort Dinge zu nutzen, weil man muss ja bedenken, der Mars ist sehr lebensfeindlich. Er hat kein Magnetfeld, er schützt uns nicht vor der kosmischen Strahlung dort. Er ist kalt, er ist nur ein Tausendstel des Atmosphärendrucks. Die Atmosphäre besteht überwiegend aus Kohlendioxid, also überall lebensfeindliche Bedingungen. Jetzt kann man noch unterirdisch vielleicht sich überlegen, es gibt Marshöhlen oder Lavakanäle, die sich eventuell nutzen ließen. Da muss man aber erstmal dann genau erforschen, wie sind sie beschaffen, sind sie sicher genug, dass ich mich dort einrichten kann. All diese Dinge sind alle mehr oder weniger gleichzeitig oder in rascher Reihenfolge zu machen, um dort dann Fuß zu fassen, langfristig gesehen. Das ist also nicht ganz trivial.
Wo bekomme ich denn da Treibstoff her auf dem Mars?
Treibstoff und Atemluft und Trinkwasser, die würden idealerweise aus der Marsatmosphäre und aus Vorortressourcen gewonnen werden. Also wir wissen CO2, es gibt auch Spuren von Wasser, Dampf dort, auch Wassereis. Man kann also verschiedenste Möglichkeiten nutzen, um eben Luft, Wasser, Treibstoffe aus der Atmosphäre und aus dem Material vor Ort eben dort zu gewinnen. Das gleiche wie auf dem Mond auch. Da hole ich es aus dem Gestein raus, aus dem Regolith. Man weiß, dass auf dem Mond was ist. Auf dem Mars weiß man, der hat Polkappen. Das meiste ist Trockeneis, also gefrorenes CO2. Aber man hat eben auch Wasser dort.
Auf den Mars will ja nicht nur Musk. Wie weit ist denn eigentlich die Konkurrenz?
Ich denke, Elon Musk ist am weitesten, also zumindest mit den Transportfahrzeugen. Die anderen Dinge, ja, Habitate, die In-Situ-Ressourcennutzung, da wird überall heftig dran geforscht, weltweit. Es gibt aber meines Wissens noch kein voll einsatzbereites, voll ausgereiftes System, um das alles schon zu machen. Ja, da wird man in den nächsten Jahren weiterarbeiten müssen dran. Es ist nicht unmöglich. Technisch ist das alles machbar. In den Laboren wird es gemacht, teilweise wird es im Feld schon gemacht, aber sagen wir, die gesamten Stoffkreisläufe zu schließen, das alles so redundant zu haben, so robust zu haben, dass ich das wirklich für eine Crew, die dort arbeitet und lebt, nutzen kann, das haben wir in der Ausprägung noch nicht.
Volker Schmid, Projektmanager beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, über das Fernziel, nämlich die Besiedlung des Mars.